Der Elefant, der ja immer im Raum steht, ist ja, wie umgehen mit der Protestbewegung oder der Bewegung BDS, Boycott, Divestment, Sanctions. Haben Sie da einen Vorschlag?
Ja, das ist ein ziemlich schwieriges und komplexes Thema. Also ich bin, also mein zentraler Vorschlag wäre, BDS auf vielen verschiedenen Dimensionen zur Debatte zu stellen und zu diskutieren. Und dann wird man feststellen, dass BDS also hochproblematische Komponenten beinhaltet. Also es gibt ja, Positionierungen von wichtigen Vertreterinnen von BDS, die judenfeindlich sind. Es gibt Forderungen, deren Implikationen zumindest mehrdeutig sind, auch wenn es jetzt inzwischen Klarstellungen dazu gibt, also die Forderung nach dem kompletten Rückkehrrecht für alle palästinensischen Flüchtlinge, die hochproblematisch wäre für das Weiterbestehen Israels beispielsweise und so weiter. Man wird aber Ebenen finden, die auf einer ganz anderen Seite problematisch sind. Also was sagt das eigentlich über den Konflikt, über den Jahrzehnte währenden Konflikt aus, dass Palästinenserinnen und Palästinenser eine Bewegung gegründet haben, die einerseits sagt, okay, wir müssen friedliche und rechtsorientierte Mittel anwenden, die gleichzeitig aber dafür sorgt, dass letzte bestehende Gesprächsfäden zwischen Israelis und Palästinensern, die sich also auch unter solidarischen Kräften abgeschnitten werden, abgetrennt werden, also dass die teilweise auch noch eine Zementierung des Feindschaftszustands betreiben. Also da wird man feststellen, dass es ganz unterschiedliche Ebenen gibt, auf der man sich mit BDS auseinandersetzen muss. Man muss aber gleichzeitig anerkennen, dass BDS derzeit meines Erachtens der zentrale Ausdruck palästinensischer Bestrebungen der Beendigung der Besatzung ist. Das heißt, die gesamte Breite der palästinensischen Zivilgesellschaft steht im Grunde, und auch Teile der unzivilen Gesellschaft, muss man vielleicht noch hinzufügen, steht hinter BDS. Das ist die aktuelle Art und Weise, wie sich palästinensischer Widerstand gegen die Besatzung ausdrückt. Und das führt natürlich dazu, dass auch das gesamte ideologische Spektrum darin vertreten ist, mit all seinen akzeptablen und nicht akzeptablen Seiten. In der aktuellen Debatte um BDS in Deutschland wird BDS erstens dargestellt, also wegen dieser absoluten Fixierung, die quasi darauf existiert, als wären sie das zentrale Problem des gegenwärtigen Antisemitismus. Ich denke, spätestens die Ereignisse von Halle sollten verdeutlicht haben, dass dem nicht so ist. Das ist also auch eine völlig holzschnittartige und infame Unterstellung ist, wenn man davon ausgeht, dass von BDS eine Gefahr für das Leben von Jüdinnen und Juden ausginge, wie das von diesem rechtsextremen Terror ausgeht. Und man führt dann diese Debatte über BDS auf eine Art und Weise, die zwischen dieser BDS-Bewegung und dem nationalsozialistischen Judenboykott quasi nicht mehr unterscheidet. Also wegen der Boykottforderung wird, die ich auch im Übrigen wirklich hochgradig unsensibel und unangemessen finde, insbesondere im deutschen Kontext, wo ich auch völliges Verständnis dafür habe, dass das insbesondere für Jüdinnen und Juden schwer zu ertragen ist. Aber diese Gleichsetzung dann vorzunehmen, dass die BDS-Bewegung mit Nazi-Methoden und in Nazi-Manier arbeiten würde, die kontinuierlich von etablierten Politikern, zuletzt der Berliner Bürgermeister beispielsweise und viele, viele andere, immer wieder vorgenommen wird, dass diese Gleichsetzung völlig unangemessen ist, überhaupt keinen Blick dafür hat, wofür diese Bewegung steht, welche Breite an Positionen da auch dahinter stehen, was bei allem ihre Kernpositionen sind. Und deswegen sage ich, wir brauchen in Deutschland eine Debatte über BDS, die eine ziemlich kritische Debatte sein muss, die aber nicht BDS zum großen Übel in der Gegenwart stilisieren darf, weil das im Grunde genommen dazu dient, sich mit bestimmten Aspekten des Leids der Palästinenserinnen und Palästinenser unter Besatzung nicht auseinandersetzen zu müssen. Die Tendenzen, die ich beobachte, würde ich mit drei Begriffen beschreiben. Es gibt eine Versicherheitlichung, Verrechtlichung und Antifaisierung des Umgangs mit BDS. Antifaisierung, damit meine ich, dass Blockaden von Veranstaltungen stattfinden, Versicherheitlichung ist der Aspekt, dass es quasi eine sicherheitspolitisch aufgeladene Debatte darum gibt, die dann auch in, das wäre der Aspekt der Verrechtlichung, in bestimmte Beschlüsse auf Landes- und Kommunalebene und im Bundestag und so weiter überführt wird, in denen die BDS-Bewegung in einer meines Erachtens unzulässigen Eindeutigkeit gelabelt wird. Und auf dieser Basis gibt es dann Raumverbote und so weiter. Das führt genau zu der problematischen Situation, dass man über BDS nicht diskutiert, sondern dass es im Grunde genommen Diskursräume völlig verschließt. Und das funktioniert alles nur auf der Eindeutigkeit dieser Zuordnung BDS quasi neue Nazis. Und das ist eine unangemessene, angesichts der komplexen Verwicklungen im Nahostkonflikt, eine unangemessene, eindeutige Schubladeneinordnung, die nicht dazu führt, dass wir diese schwierigen, verwickelten Verhältnisse von Feindschaftsdimensionen im Nahostkonflikt wirklich verstehen und einen besseren Umgang damit finden, sondern das wird halt administrativ erledigt.
Sie haben es jetzt schon ein paar Mal wiederholt, da findet aus Ihrer Sicht eine unzulässige Gleichsetzung statt. Mir kommen da direkt Gedanken an die sogenannte Extremismustheorie. Korrespondiert diese Arbeitsdefinition an manchen Stellen mit Extremismustheorie und Totalitarismusdoktrin? Oder?
Also, das ist eine schwierige Frage. Habe ich so explizit noch gar nicht drüber nachgedacht. Implizit macht sie das natürlich auf eine Art und Weise, indem sie quasi den aktuellen Diskurs befeuert, Dinge, die von dem gefühlten Normalzustand der bürgerlichen Mitte abweichen, als extremistisch zu labeln. Aber hier überlagern sich doch ziemlich viele andere Konfliktdimensionen noch. Also das mag sein, dass es hier Tendenzen gab, so quasi irgendwie links, rechts, islamistisch, irgendwie alles extremistisch, alles nicht bürgerliche Mitte, das setzen wir gleich und finden es schlecht, dass so ein Hintergrund, dass das so einen Hintergrund hat, aber es geht ja eigentlich eher in die Richtung, dass nicht diese Gleichsetzungsoption, die Verfassungsschutzpolitik und so weiter prägt, dass die hier einfach wiederholt wird, sondern es gibt ja einen ganz klaren Fokus eher auf den Antisemitismus, der in linken und im muslimischen Kontext zu verorten ist. Und das muss man jetzt nochmal betonen, den es da auch gibt. Also es gibt auch in der Linken und es gibt auch in muslimischen Kontexten und in arabischen Staaten und so weiter. Also man müsste mehrere Kontexte benennen. Es gibt da ein Antisemitismusproblem und es gibt eine antisemitische Deutung des Nahostkonflikts. Das ist wirklich ein Problem. Es ist noch nicht das gesamte Problem und man erfasst damit nicht alles. Das ist mein eigentlicher Punkt, der auch häufig nicht wahrgenommen wird. Also ich würde sagen, wenn wir in der Debatte weiterkommen wollen, ist es vielleicht weniger mit der Extremismustheoriebrille als vielmehr zu schauen, dass es unterschiedliche Problemdimensionen gibt, die man sich vergegenwärtigen muss und die man getrennt bearbeiten muss und dann erst in ihrer Verwicklung sich anschauen muss. Also die Frage, ist eine Äußerung antisemitisch oder nicht, oder ist sie anschlussfähig an antisemitisch, ist sie antisemitisch motiviert oder antisemitisch auslegbar und so weiter. Das ist eine Analysedimension. Die andere Frage ist die, ist das eine Äußerung, die eine zulässige, mögliche, realistische, akzeptable Einschätzung eines realen Konflikts von einem bestimmten ideologischen Hintergrund. Also ich würde sagen, vielleicht so eine Sachdimension und eine Frage ideologischer Überdetermination und so weiter. Und da kommt man nicht immer irgendwie zur selben Bewertung, wenn man sich diese Sachen anguckt. Aber die Debatte insbesondere in Deutschland in Bezug auf Antisemitismus und Nahostkonflikt ist immer so, dass das quasi als ein eindimensionales Problem wahrgenommen wird. Also irgendwie es gibt Äußerungen, die sind in Ordnung und es gibt antisemitische Äußerungen. Antisemitisch ist aber nicht das Gegenteil von gut, sondern es ist ein spezifisches Gegenteil von gut, aber es sind eigentlich verschiedene Dimensionen des Konflikts, die man sich anschauen muss, wo man halt eben auch unterschiedliche Einschätzungen hat. Also im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass die Frage, ob man bestimmte Positionen zu Israel und Nahostkonflikt als antisemitisch klassifiziert oder nicht, hängt im Grunde genommen davon ab, welcher Partei im Nahostkonflikt man Schuld und Ursächlichkeit für den Konflikt selbst zuschreibt. Und das sind aber Dimensionen, die man getrennt voneinander betrachten muss.
Ganz am Schluss von Ihrem Gutachten schreiben Sie, dass es eben nicht um Universallösungen gehen sollte, sondern dass man den Zweck der Definition neu setzen müsste. Habe ich das richtig verstanden?
Also im Grunde genommen ist das Fazit so, dass wir sagen, es braucht eine gute Arbeitsdefinition oder eine gute Definition für die Arbeit von Monitoring-Einrichtungen, von Behörden und so weiter. Und zwar braucht es die deshalb, weil es Antisemitismus gibt, weil Antisemitismus ein drängendes Problem ist, eine Gefahr für Sicherheit, Leib und Leben von Jüdinnen und Juden, für Demokratie, für Menschenrechte, Grundrechte. Man braucht aber eine Definition, die dem Begriff von Definition entspricht, eine gute Definition, und daran muss gearbeitet werden. Der Fehler, der bei dieser Definition gemacht wurde im Prozess der Erstellung, ist, dass man so eine eierlegende Wollmilchsau entwickeln wollte. Also eine allgemeine Fassung, was Antisemitismus ist, die gleichzeitig für Laien in allen Kontexten anwendbar sein sollte, das ist eine Überforderung. Ich glaube, man muss bei einer Definition sich auch überlegen, was ist deren konkreter Kontext, deren konkrete Zielgruppe. Will man einen wissenschaftlichen Antisemitismusbegriff festlegen, der noch dazu für alle wissenschaftlichen Paradigmen gültig ist, was fast ausgeschlossen ist? Oder will man etwas machen, was die Arbeit der Praxis erleichtert? Da muss man sich vorher entscheiden, was man jetzt machen will, und sich entsprechend daran orientieren und das so ausrichten. Und insbesondere muss man dabei zu einem Maß an Klarheit kommen, was diese Definition nicht erfüllt. Und deswegen sage ich, den Begriff Arbeitsdefinition ernst nehmen und weiterarbeiten.